Jesus, wir bitten dich, dass das, was wir jetzt gesungen haben, dass das geschieht. Dass wir stille vor dir werden können und dass du zu uns redest, dass du uns ansprichst, dass dein Wort für uns lebendig wird. Darum bitten wir dich und bitten dich um Vollmacht. Amen. Ich habe vor 2 Wochen hier über Nehemia gepredigt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wie Nehemia von Gott diese Vision bekommen hat, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Er hatte gehört, er war weit entfernt, er hatte gehört, wie es aussah, dass die Stadtmauer und die Stadt in Schutt und Asche lagen. Und ihm war klar, Gott hat sich das ganz anders vorgestellt gehabt. Gott wollte doch Jerusalem als sichtbares Zeichen seiner Gegenwart. Jerusalem sollte strahlen, Jerusalem sollte leuchten. Das war doch der Ort, an dem Gott wohnt, an dem Gott erfahrbar sein wollte. Und weil Jerusalem jetzt in Schutt und Asche lag, deswegen war ihm klar, es kann so nicht bleiben, hier bin ich gefragt. Mein Auftrag ist es, an diesem Plan Gottes mitzuarbeiten, dazu beizutragen, dass dieser Plan Wirklichkeit wird. Dass, so hatten wir diese Vision gesehen, dass aus Schutthaufen lebendige Steine werden, dass diese Vision Wirklichkeit wird, dass aus Schutthaufen lebendige Steine werden. Und wir haben gesehen, für uns als Christen ist heute die Gemeinde dieses Jerusalem von damals. In Gemeinde wird Gott angebetet, hier wird sein Wort verkündigt, hier ist er hoffentlich erlebbar, hier ist er hoffentlich erfahrbar. Und so wie bei Nehemia jeder Einzelne gebraucht wurde, um dieses Mauerwerk, um dieses Bauwerk zu vollenden, die Stadtmauer wieder aufzurichten, so sind wir gebraucht, beauftragt und berufen, am Reich Gottes, an dieser sichtbaren Ortsgemeinde mitzubauen. Das Ganze gilt immer noch. Und wer von euch sagt, hey, ich möchte mich irgendwo einbringen, habe aber meinen Platz noch nicht gefunden, sprecht mich oder sprecht einen der Mitarbeiter gerne an. Letztes Mal habe ich euch auch, jedem von euch, am Eingang einen Stein zukommen lassen, so einen Lego-Duplo-Stein. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe ja daraus so ein bisschen einen Contest gemacht, wer baut das bessere Haus, der Morgen- oder der Abendgottesdienst. Ich möchte euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Hier ist das Bild vom das Haus vom Morgengottesdienst, das Jerusalem von morgens. Ehrlich gesagt, naja. Entschuldigung, jetzt kommt das Jerusalem von abends. Kleiner Scherz. Konnte ich mir nicht verkneifen. Nein, also die nächste Folie zeigt die Wahrheit. Links Jerusalem morgens, rechts Jerusalem abends. Ganz ehrlich, morgens hatte keine Schnitte gegen abends. Abends hat gewonnen. Da ist sogar noch ein Kreuz vorne drauf gebaut. Also das muss einfach gewinnen. So, tut mir leid, wenn ich euch jetzt traurig mache. Ich müsste das eigentlich umdrehen, dass immer die Gruppe, zu der ich spreche, dass sie dann glücklich ist. Aber naja, anyway. Nehemia. Man könnte jetzt denken, so, das Bauwerk ist vollendet, die Stadtmauer ist in Rekordzeit fertig geworden, alle sind beeindruckt, alle loben Gott, Ende gut, alles gut. Oder wenn man an uns denkt, könnte man sagen, hey, ich arbeite irgendwo mit, ich trage meinen Teil zum Reich Gottes bei, alles prima, Ende gut, alles gut. Aber das stimmt so nicht. Denn wenn wir in Gemeinde angekommen sind, dann sind wir noch nicht am Ziel. Dann geht die Reise erst richtig los. Das Entscheidende ist nämlich nicht die Stadtmauer, sondern das, was innen passiert, was in uns passiert. Und die Situation bei Nehemia, die ist folgende. Die Mauer, die wurde am 25. des 6. Monats, der Monat heißt Elul, vollendet, am 25.6. So, die Mauer ist fertig, aber die Stadt innen, die ist kaputt. Die Häuser sind kaputt, massenhaft Trümmer, die herumliegen, vieles ist zerstört. Und es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und jetzt, 5 Tage nach diesem 25.6. am 1. des 7. Monats, da geschieht was, und zwar, dass wir Zeugen werden von einer zweiten Renovierung. Der äußere Schutzring, die Stadtmauer, die wurde erneuert, und jetzt geht's an das Innere. Ein zweiter Aspekt soll in seinen gottgewollten Zustand versetzt werden. Und es geht nicht um weitere Bauwerke, sondern jetzt wird's persönlich. Es geht um das Volk Gottes, es geht um den Einzelnen. Und in dem Text, den wir gleich lesen, da geht's um die Frage, wie kann das Volk wie die Mauer werden? Wie kann das Volk in seinen gottgewollten Zustand kommen oder in eine gottgewollte, gottwohlgefällige Beziehung. Und das ist eine Frage, die beschäftigt mich auch immer persönlich immer wieder. Die Frage ist, wie kann aus mir ein Mensch nach Gottes Wohlgefallen werden? Wie kann aus mir der Mensch werden, den Gott sich eigentlich vorgestellt hat, als er mich geschaffen hat? Auf den ersten Seiten der Bibel, da lese ich, dass wir alle als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Und das ist ein fantastischer Zuspruch, dass Gott sagt, du bist mein Ebenbild. Und gleichzeitig ist das ein enormer Anspruch. Ich soll Ebenbild Gottes sein. Und ganz oft, da nehme ich wahr, dass ich gar kein wirkliches Ebenbild bin. Dass ich eher ein ganz verzerrtes Bild von Gott abliefere. Und immer wieder ist im Neuen Testament davon die Rede, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden sollen. Und ich denke, ja, liebend gern, würde ich gerne. Aber wie kann es denn gehen? Wie werde ich zu einem Mensch nach Gottes Wohlgefallen? Und dieser Text in Nehemia Kapitel 8, der ist dazu hilfreich. Ich lese ihn mal vor. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Matthias, Schema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maaseia, auf der linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaya und Meshula. Geschafft. Esra öffnete die Buchrolle und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Hände. Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebaya, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Pelaya gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Und Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu, beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn, macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Wir sehen hier in diesem Text, was idealerweise in Gemeinde, was idealerweise in unseren Gottesdiensten und darüber hinaus passiert, wie Menschen von Gott geformt werden. Durch eine Begegnung mit dem Wort Gottes, hier durch das Hören mit einer Predigt. Und ich möchte einmal mit euch so ein bisschen ein paar Beobachtungen teilen, die mir bei diesem Text gekommen sind. Das erste ist, das ganze Volk kommt zusammen, alle, vollzählig, inklusive Frauen und Kindern, alle sind sie da. Stellt euch mal die Stadt vor, da geht nichts mehr. Wenn man an diesem Tag Brötchen kaufen wollte, ging nicht, Bäcker war zu. Wenn man tanken wollte, ging nicht, geschlossen. Alle waren sie vollzählig erschienen. Und diese Zusammenkunft, die hatte allerhöchste Priorität im Leben der Menschen. Nichts war wichtiger als dieser Gottesdienstbesuch. Das Haus war noch nicht fertig, macht nichts. Das Dach war noch undicht, völlig egal. Alle waren sie da, haben alles stehen und liegen gelassen und sind dahin gegangen. Warum diese Priorität? Sie sind alle dahin gegangen, weil sie alle eines wollten. Und in der Vorbereitung kam mir das so ein bisschen vergleichbar mit einem Werbespot, den ihr sicherlich kennt, wo gefragt wird, wollt ihr Elfmeterschießen? Darauf antwortet die Menge, nein. Wollt ihr Verlängerung? Nein. Was wollt ihr dann? Jawohl. So, ungefähr das ist es, mit ein bisschen mehr Enthusiasmus vielleicht vorgebracht, ungefähr das ist es, was hier passiert. Der fragt die Leute, was wollt ihr? Und sie sagen, wir wollen das Gesetz. Gib uns das Gesetz. Gib uns das Wort Gottes. Ist mir aufgefallen, als ich da so drüber nachgedacht habe, dass mich noch nie jemand so gebeten hat, über Levitikus oder so zu predigen. Würde ich gerne mal machen, wenn ihr so kommt. So, warum lassen die alles liegen? Warum lassen die alles stehen und liegen, um die Tora zu hören? Weil das Wort Gottes, das Wort, das von Gott kommt, im Judentum unglaublich wertvoll ist. Und im Alten Testament finden wir diese Liebe zu Gottes Wort immer wieder. Da heißt es, dein Wort ist köstlicher, wertvoller als Gold, köstlicher als Honig in meinem Mund. So wertvoll, so wichtig ist mir dein Wort. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und den Leuten damals war klar, dass sie das Wort Gottes in diesem Prozess brauchten, in dem sie steckten, nämlich auf diesem Weg von Schutthaufen zu lebendigen Steinen. Wir sind auch auf einem Weg, der Nachfolge, der Erneuerung, auf diesem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und da brauchen wir das Wort Gottes als Autorität, die größer ist, als wir sind. Da brauchen wir das Wort Gottes als Maßstab, an dem sich unser Leben ausrichtet, der uns korrigiert und uns herausfordert. Und für die Leute bei Nehemia, da war die Autorität der Bibel, des Gesetzes, es war unangetastet. Das sieht man an ihrem Umgang damit. Wir haben gerade von ganz ehrfürchtigem Verhalten gelesen, sind aufgestanden, als die Schriftrolle aufgetan wurde. Allen war klar, Achtung, jetzt spricht Gott. Und das ist eine Frage des Respektes, wie man sich ihm gegenüber verhält. Sie haben die Hände erhoben, sie sind niedergefallen. Ganz viel von Ehrfurcht und Respekt. Und sie haben diese Erwartung, dass in dieser Versammlung, in der sie sich befinden, dass Gott durch sein Wort und durch seinen Diener Esra zu ihnen spricht. Deswegen stehen sie vom frühen Morgen bis zum Mittag da. Ungefähr 6 bis 7 Stunden lauschen sie der Predigt. Gespannt. Und damit ist eigentlich alles für heute gesagt. 6 Stunden. Wie lang sollte eine Predigt nach biblischem Vorbild sein? Ab wann darf man sich beschweren wegen Überlänge? Nie mehr hier. So. Ich liebe diesen Text. So. Sie hören das Wort Gottes. Und interessant ist, ihnen wird die Bibel nicht einfach nur vorgelesen, so nach dem Motto, hört das Wort und dann ist gut. Nein. Es wird ihnen erklärt. Zum einen von Berufsgeistlichen wie Esra, aber auch von Laien, beziehungsweise von Menschen mit normalen Jobs. Und im Zuge des Hörens auf Gottes Wort und dieses Erklärtbekommens, da passiert's. Dem Volk wird klar, jedem Einzelnen wird klar, das, was gerade gesagt wurde, das gilt mir. Es geht um mich hier. Sie erkennen, es geht nicht um theologisch abstrakte Dinge, ob was dogmatisch richtig oder falsch ist. Nein, es geht um mich. Und als sie das erkennen, da fangen sie alle miteinander das Weinen an. Manche Ausleger sagen, sie hätten geweint, weil die Predigt 6 Stunden gedauert hat. Glaube ich nicht. Sie weinten, weil sie mit dem Wort Gottes konfrontiert wurden. Es heißt hier, weil sie die strengen Forderungen des Gesetzes hörten und verstanden. Und der Punkt ist, wir wissen nicht, was ihnen da vorgelesen wird, welche Stelle. Was sehr wahrscheinlich ist, das, was sie da gehört haben, das war nichts Neues für sie. Das haben sie alles schon mal gehört und schon mal gehört. Es war nichts Neues. Vielmehr war es so, dass durch die Predigt von Esra, durch diese persönliche Erklärung, die sie noch dazu bekommen haben, dass durch diese Dinge Gott persönlich zu ihnen gesprochen hat. Und das alte Wort, das hunderte von Jahren alt war, dass das plötzlich für sie aktuell wurde. Und das, das kann man nicht machen, dass Gott redet. Aber das ist meine Hoffnung und mein Gebet vor jedem Gottesdienst, dass Gott zum Beispiel durch uns Pastoren redet und sich selbst und seinen Willen offenbart. Dass, wie Paulus das in Römer 10, 17 schreibt, dass das Glaube aus dem Hören der Predigt erwächst. Dass Gott in den Hauskreisen redet, wo erklärt wird, dass das Wort aktuell wird, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns das Wort aufschließt. Kann man nicht machen, kann man nur drum beten. Hier in dieser Geschichte ist es so, das Volk weint. Sie haben erkannt, das Gesetz fordert Dinge und wir sind meilenweit davon entfernt, es irgendwie nur ansatzweise erfüllen zu können. An sich wird man so aus Predigerperspektive denken, prima, jetzt hat man sie, wo man sie möchte. Das Volk erkennt seine Sünde und es tut Buße. Super. Interessanterweise, Esra lässt die Leute nicht in dieser Verfassung nach Hause gehen. Er sagt, seid nicht traurig. Heute ist ein heiliger Tag. Heute ist ein Tag des Herrn. Esst und trinkt und gebt an die ab, die nichts haben. Heute ist ein Festtag zur Ehre unseres Gottes. Macht euch keine Sorgen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das, was wir hier sehen, das ist sehr, sehr spannend im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sehen hier nämlich eine Spannung, die heute genauso besteht wie damals. Und es ist wichtig, dass wir diese Spannung nicht einseitig auflösen, sondern in dieser Spannung leben. Auf der einen Seite das Volk, das trauert und weint, weil sie erkennen, dass das Gesetz und die Anforderungen an ihr Leben, dass sie das nicht erfüllen können. Sie sehen, das können wir nicht bringen. Und dadurch sind sie traurig. Das ist die eine Seite. Das Gesetz und die hohe Latte. Und dann kommt Esra auf der anderen Seite und sagt, Achtung Leute, das ist nur die eine Seite, die der heilige Gott mit sich bringt. Heute sollt ihr aber auch die andere sehen. Wir feiern heute unseren Gott. Und ja, der hat uns diese Gesetze gegeben. Aber das ist kein Grund zur Depression, sondern dass er uns diese Gesetze gegeben hat. Das liegt doch daran, dass er uns erwählt hat. Deswegen hat er uns doch diese Gesetze gegeben, weil er uns erwählt hat. Und indem Esra die Leute in diesen größeren Zusammenhang mit hineinnimmt, indem er sagt, heute ist ein Festtag. Heute erinnern wir uns an diesen Gott, der uns als kleines, mickriges Volk erwählt hat. Dadurch hält Esra diese Spannung wunderbar aufrecht. Er nimmt nichts weg vom Gesetz. Er sagt nicht, es gilt heute nicht mehr so. Und das Wort Gottes soll euch auch nicht irgendwie traurig machen oder euch gar ein schlechtes Gewissen machen. Nein, er lässt das Gesetz mit all seinen Forderungen stehen und er verweist doch auf diesen größeren Zusammenhang der Gnade. Dietrich Bonhoeffer, der schreibt in seinem Buch Nachfolge von billiger Gnade. Und er sagt darin, wir müssen in dieser Spannung leben. Ja, Gnade gibt es. Einfach so und das ist wunderbar. Gott ist gnädig mit uns und nichts, was wir tun und nichts, was wir nicht tun, bringt uns nur im Entferntesten dahin, dass wir deswegen Gott gnädig stimmen könnten. Gottes Gnade ist einfach ein Geschenk. Aber gleichzeitig, damit die Gnade nicht zur billigen Gnade verkommt, muss sie unser Leben verändern. Müssen wir sichtbar mehr und mehr wie Jesus werden, seine Werke tun. Und ich glaube, mein Eindruck ist, je nachdem, um welches Thema es geht, da sind wir gefährdet, diese Spannung entweder in die eine oder in die andere Richtung auflösen zu wollen. Und egal, wie wir es tun, alles, was dabei rauskommt, ist irgendwie schief. Wenn wir uns entweder durch frommen Aktionismus etwas verdienen wollen und die Gnade kaum aushalten können, dass sie ein Geschenk ist, oder aber wenn wir vor lauter Gnade und Liebe den Anspruch des Gesetzes an uns nicht mehr ranlassen können. Beides ist nichts. Wir müssen diese Spannung aushalten, die Gnade von Jesus an uns heranzulassen aber auch diesen Jesus an uns heranzulassen, der sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Ich bin heilig und ihr sollt es auch sein, diesen Gott auch an uns ranzulassen. Esra sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr müsst nicht über den Anforderungen des Gesetzes verzweifeln, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder wörtlich steht hier, die Freude am Herrn ist eure Schutzmauer. Und das ist ein fantastisches Bild. Denkt nochmal dran, die Stadtmauer wurde für 5 Tagen vollendet, aber innerhalb der Stadt, in der Stadt ist noch Chaos und Zerstörung. Und Esra sagt dem Volk hier zu, ich finde das eine wunderbare Zusage auch für uns, wenn wir unser Leben anschauen und uns so ein bisschen wie den Israeliten zumute ist, da sagt Esra, Gott ist für dich wie eine schützende Stadtmauer. Und ja, innen ist noch manches kaputt, das aufgebaut werden muss. Aber sorge dich nicht. Gott umgibt dich. Er schützt dich. Und weil das diese Zusage ist, unter der das alles zu sehen ist, deswegen gehen die Israeliten dann los. Und am Ende des Tages sehen wir, dass sie dieses Fest feiern und sich freuen. Das sollte eigentlich auch bei jeder Predigt so sein, dass wir nicht niedergedrückt hier rausschleichen, sondern ermutigt und froh in Gott sind. Und an sich wäre hier ein gutes Ende der Predigt. Nicht zeitlich, wir haben noch 5,5 Stunden. Aber inhaltlich, ja, das Volk hat Gottes Wort gehört. Sie sind erschrocken und aus Gnade wieder beruhigt. Und überall herrscht Freude, alle freuen sich. Diese Geschichte, die endet hier nicht. Sie geht weiter und zwar am nächsten Tag. Wir lesen noch ein paar Verse. Am 2. Tag kamen die 7 Oberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen. Und sie sollen in Jerusalem und allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels, und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Nur ein paar Gedanken noch. Die Oberhäupter, die Leiter des Volkes, die gehen zu Esra, um noch besser zu verstehen, um noch mehr rauszufinden, was möchte Gott. Sie wollen nach diesem Abend des Feierns und der Freude, nach diesem Abend des Feierns Gottes, wollen sie nicht einfach so weitermachen wie bisher. Sie wollen keine billige Gnade. Sie wollen wissen, was ist Gottes Wille für ihr Leben. Deswegen gehen sie zur Schrift, deswegen gehen sie zum Schriftgelehrten. Was sagt die Schrift, was Gottes Wille für unser Leben ist? Eine ganze Menge. Ich habe eine Sache rausgegriffen, weil ich glaube, dass es hier gut passt. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dass der Wille Gottes für uns ist unsere Heiligung. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Unsere Heiligung, unser Ich 2.0, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Mein Mehrwerden wie er, mein Mehr entsprechen meiner Gottebenbildlichkeit, mein Mehr Jesus widerspiegeln. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. Die Frage ist, Eingangsfrage, wie gelingt es, wie kommen wir dahin, wie geht es? In 2. Korinther 3, Vers 18, da schreibt Paulus, dass wenn wir Jesus anschauen, dass wir dadurch verwandelt werden in sein Bild. Er schreibt, wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und dabei, bei diesem Anschauen, werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewegt der Herr durch seinen Geist. Der Geist Gottes verwandelt uns durch das Anschauen von Jesus. Dadurch geschieht was in uns. Deswegen gehen die Leiter zu Esra, weil sie erhoffen von Gottes Wort Klarheit für ihre nächsten Schritte. Und das Interessante ist, wir befinden uns am zweiten Tag des 7. Monats. Und wie Sie so in Ihrer Bibel lesen, da stoßen Sie auf dieses Gebot Gottes, das Laubhüttenfest zu feiern. Wann sollte das Fest gefeiert werden? Im 7. Monat. Sie sehen, das gilt uns. Wir leben gerade im 7. Monat und im 7. Monat soll es gefeiert werden, um an Gottes Befreiungstat zu erinnern. Sie sehen, dieser alte Text, der betrifft mich. Obwohl es rein logisch betrachtet nicht viel Sinn macht, wenn das eigene Haus noch nicht fertig ist, Energie in eine Hütte zu investieren. Obwohl das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten niemand mehr so richtig gefeiert hat. Obwohl kein Mensch um uns herum das so lebt. Trotzdem tun sie das, was sie als Gottes Willen erkennen. Und das Interessante ist, was eigentlich keine Überraschung sein soll, dass sie tun es, und es knechtet sie nicht und unterdrückt sie nicht und macht sie nicht beladen. Nein, das Ende des Tages ist wieder, sie freuen sich, Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mir geht das manchmal so. Warum so leben? Warum mich so an der Bibel orientieren? Das macht kein Mensch so. Macht von manchmal vielleicht auch von außen her betrachtet gar nicht so viel Sinn. Und doch, wenn ich es tue und erkenne, dass ich mich von Gott hinterfragen lasse, Buße tue, und wenn ich dann gehorsam bin, wo Gott zu mir gesprochen hat, merke ich, wie das Freude in mein Leben bringt. Je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, umso besser, muss ich sagen, gefällt mir der Umgang der Israeliten mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, wir täten gut daran, uns da eine Scheibe abzuschneiden. Das Erste ist, sie erwarten, dass Gott zu ihnen durch sein Wort redet. Sie erwarten keine tolle Rhetorik, sie erwarten keine tolle fromme Show. Sie wollen eine Predigt, im besten Sinne des Wortes. Sie haben die Erwartung, dass Gott redet. Das ist das eine. Das andere ist, was ich gut finde, dass hier kein blinder Biblizismus zu finden ist. Also nach dem Motto, es gibt einen Vers dazu, also ist es auch Gesetz. Natürlich ist es so, dass sich mit der Bibel jede noch so unsinnige Handlung rechtfertigen lässt. Wenn ich irgendeinen Vers aus seinem Kontext rausnehme, dann kann ich Kindesopfer rechtfertigen und alles, wenn ich Verse rauslöse. Wir haben vorhin interessanterweise im Glaubensbekenntnis nie gesagt, oder da beten wir nicht, ich glaube an die Bibel. Wir glauben an das, was in der Bibel uns über Gott, über Jesus geoffenbart ist. Das ist ein Unterschied. Wir sehen hier in diesem Text, die Schrift muss erklärt und muss veraktualisiert werden. Sie muss für mein Leben aktuell werden. Wie geschieht das? Hoffentlich auch durch Predigt. Schrift muss Schrift auslegen. Das ist der ideale Weg. Dass ich nicht zu einer Auslegung komme, die an einer anderen Stelle krass widerspricht. Wie wird Schrift noch erklärt? Durch Vernunft. Wir sind von Gott mit Vernunft begabte und beschenkte Menschen. Und das, was ich aus einer Stelle rauslese, das darf nicht krass einer anderen Stelle widersprechen, wo sich mir Gott auf andere Weise erschlossen hat. Wie erschließt sich uns das noch? Durch unsere Mitchristen, die zu uns reden, so wie hier das gemacht wurde, die uns das erklären, die uns helfen, dieses Verdeutlichen. Und natürlich durch den Geist, den Gott in uns gegeben hat, den Heiligen Geist, der uns immer wieder Dinge aktuell macht. Und was mir an diesem Wort oder an dem Umgang mit Gottes Wort gefällt, ist, dass sich das Volk persönlich hinterfragen lässt. Dass sie dieses Wort nehmen, als wäre es direkt zu ihnen, für sie gesprochen und geschrieben. Und sie daraufhin ihr Verhalten ändern. Man könnte denken, Mensch, das ist ja fast gesetzlich. Das stimmt nicht. Es ist persönlich Beziehung und es ist, wie wir hier sehen, der Weg zur Freude. Bin ich überzeugt von. Ich habe das vor knapp zwei Wochen mal wieder erlebt. Ich bin da einer dieser Lernenden, der von Gott immer wieder angesprochen, hinterfragt werden muss. korrigiert werden muss. Ich sollte einem Menschen einen Gefallen tun, hier aus der Gemeinde. Und ich habe ihm diesen Gefallen getan, habe aber vergessen, mich bei ihm rückzumelden. Ich sollte eine Information einholen. Und dann kommt am nächsten Tag eine SMS, sag mal, hast du mich vergessen? Und das war mir so unangenehm, dass ich spontan geantwortet habe, nee, habe denjenigen noch nicht erreicht. Weil ich wollte nicht unzuverlässig dastehen. Ich wollte nicht dastehen als einer, der sein Wort nicht hält. Ich wollte nicht, dass der mich irgendwie doof findet. Um es in anderen Worten zu sagen, ich habe den eiskalt angelogen per SMS. So. Eine Stunde später habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, ja, jetzt habe ich den erreicht. Nee, das habe ich dann nicht gesagt, weil ich schon dachte, das war irgendwie nicht gut, aber ich habe es nicht aufgelöst. Am nächsten Tag lese ich Bibel, diesen Text, wo es darum geht, dass man beim Lesen des Wortes Gott reden hört. Und auf einmal steht diese SMS mir vor Augen. Ich denke, das gibt's nicht. Und natürlich sagen wir jetzt diesen ganzen Aufriss. An sich ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe ihm nicht wehgetan, er hat seine Informationen bekommen, alles gut, nein. Mir war klar, ich muss da hingehen. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du, es tut mir leid, ich habe dich gestern angelogen. Du hast es nicht gemerkt, es hat dir auch nicht irgendwie wehgetan, aber das war nicht in Ordnung. Und derjenige hat toll reagiert, hat mir vergeben. Was ich damit sagen will ist, das ist was, ich hoffe, dass ich das nicht jeden Tag brauche, solche Ansprachen, dass ich das nicht ständig tue, mache ich eigentlich auch nicht, hoffe ich. Aber wir brauchen das immer wieder, dass Gottes Wort uns ansprechen kann, dass es uns hinterfragen kann, dass es uns korrigieren kann. Und die Frage ist, darf dich das Wort Gottes hinterfragen? Darfst deinen Lebensstil hinterfragen, korrigieren? Und ich will das gar nicht an Beispielen jetzt irgendwie verdeutlichen, weil ich glaube, du weißt selber, wo in deinem Leben es Bereiche gibt, wo du vielleicht noch entfernt bist von dem, was sich Gott eigentlich für dich wünscht. Und ich will dir Mut machen, dich auf Gott einzulassen, auf Gott zu vertrauen, dass sein Wort und sein Wille für dich gut ist. Und dass es Freude dir bringt. Das hat die Beziehung zu der Person, was ich gerade erzählt habe, das hat ganz viel Tiefe da reingebracht, obwohl es am Anfang schlecht war. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir diese Woche uns dem Wort Gottes aussetzen, persönlich in Gottesdiensten, in Hauskreisen, im Abendmahlsgottesdienst, und wenn wir genauso rangehen, wie das Volk das hier getan hat, dass wir erwarten, dass Gott redet, dass wir das persönlich nehmen und das Ganze dann in konkrete Taten umwandeln, das wird Freude erzeugen. Das wird Freude in uns erzeugen und das wird Freude in unserem Umfeld sein. Das wird gute Nachricht für unser Umfeld sein. Und wir werden dadurch mehr und mehr wie Jesus. Gott segne euch dazu. Amen.